Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast. Heute erwartet dich eine Folge, die brutal ehrlich ist und zugleich ein echter Befreiungsschlag. Mein Gast ist René Höffinghoff, ein Mann, der gelernt hat, was es heißt, sich selbst im People-Pleasing zu verlieren und dann wieder zu sich zurückzufinden. René war erfolgreich, er war selbstständig, ist immer noch selbstständig, doch innerlich war er leer. In seinem Business steckte er in einer Illusion aus Narzissmus, Überanpassung und falscher Sicherheit. Geboren aus der Liebe zu einer Mutter, die selbst Narzisstin war. Bis 2012 glaubte er, ich hatte eine glückliche Kindheit. Kein Missbrauch, alles gut, hat er gemeint. Doch dann, irgendwann später, beim Knall, als er sich von einer Geschäftspartnerin trennte, wurde klar, alles war nur Fassade. Ein Leben im Hot-Cold-Modus. Im Schutzmuster des braven Jungen. Narzissten anzuziehen war keine Perversion, es war ein Symptom. Er hat das alles gelöst mit systemischen Aufstellungen, mit Hypnose und radikaler Ehrlichkeit. Mit dem Bruch zur Mutter, mit dem Mut, sich selbst zur Priorität zu machen. Und seit 2019 geht es deswegen nur noch bergauf. Sein Datingverhalten, seine Energie plötzlich konstant statt chaotisch. Geschäftlich, persönlich, emotional ein echter Aufstieg. In diesem Gespräch spricht er über die Illusion der glücklichen Kindheit, den Schmerz der Selbstverleugnung und den Mut, ihn abzulegen. Wie man sich selbst zur Hauptfigur im Leben macht. Transformation jenseits von schnellen Strategien und einer echten inneren Heilung. Wenn du spürst, du lebst ein Leben, das nicht deins ist. Wenn du erkennst, dass Anpassung dich gestoppt hat. Und wenn du bereit bist, endlich du selbst zu sein, nicht laut, sondern echt, dann ist diese Folge ein Weckruf. René ist keine Heilsfigur, er ist eine Einladung zur Wahrheit, zur Kraft und zur Freiheit, die entsteht, wenn du dich zurückholst. Lieber René, ich freue mich von Herzen, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, Gast in diesem Podcast zu sein. Herzlich willkommen, René.
Vielen Dank, liebe Nicole, dass du mich eingeladen hast, beziehungsweise dass wir uns gefunden haben.
Gerne. René, ich freue mich auch sehr auf deine Geschichte. Wir haben uns ja im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten. Kannst du denn ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Was waren denn die größten Herausforderungen in deiner Kindheit, mit denen du so konfrontiert warst?
Ja, ich bin ja noch in der DDR aufgewachsen. Ich war 14, als die Mauer fiel, so ungefähr zur Einordnung. Und bin in Berlin groß geworden und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich 7 oder 8 Jahre alt und der Vater war dann auch relativ schnell weg, sodass ich mit meiner Mutter und meinem 2 Jahre jüngeren Bruder dann quasi allein war und habe eben heute im Rückblick, erkenne ich das, ja, eine Mutter erlebt, die total überfordert war, der schnell die Hand ausgerutscht ist, die immer Top-Leistungen von mir gefordert hat, sowohl in der Schule als auch im Haushalt, immer brav sein, immer Rücksicht nehmen. Ja, mein jüngerer Bruder war schon ein recht schwieriges Kind. Und einer der häufigsten Sätze, die ich selber als Kind gehört habe, ist, jetzt sei doch mal vernünftig, du bist doch der Große. Also auch Großeltern haben das gemacht. Ja, und ich bin, auch das habe ich erst im Rückblick verstanden, aufgewachsen in dem Modus, wenn ich alle Anforderungen erfülle, dann bin ich liebenswert. Ja, wenn ich alles mache, was mir gesagt wird, dann habe ich hoffentlich keinen Stress. Den hatte ich dann trotzdem, weil irgendwas war immer. Aber das war so, das ist das, die Atmosphäre, in der ich aufgewachsen bin. Und das geht auch erstmal eine ganze Zeit. Ja? Also in der Schule einfach Einsen gebracht, immer überall geschaut, dass ich der Beste bin, dass ich vorne dabei bin. Und später dann im Business kam ich dann an einen Punkt, in dem ich gemerkt habe, okay, mit noch mehr Fleiß, mit noch mehr Disziplin, mit noch mehr Selbstoptimierung geht es nicht weiter.
Mhm.
Also muss es irgendwie andere Wege geben oder beziehungsweise andere Lösungsansätze geben. Und parallel hatte ich mit einer Geschäftspartnerin ein Unternehmen gegründet und haben dann nach einem Jahr war klar, das funktioniert nicht miteinander. Und wir haben das dann Anfang 2023, ja, Anfang 2023 aufgelöst. Und dann bin ich in eine echte Krise geschlittert. Jetzt gar nicht so sehr finanziell, es ging immer irgendwie weiter. Aber ich lag hier wirklich auf dem Sofa, konnte mich nicht mehr bewegen. Also Hüften, unterer Rücken, der Körper hat so zugemacht, das war wirklich bretthart. Ich lag hier eine Woche unter Schmerzen und habe dann mit einer Heilpraktikerin begonnen, mal da genauer hinzugucken. Und dann hat sich Stück für Stück eröffnet, was eigentlich Sache ist. Das können wir uns gerne heute in dem Interview mal anschauen, was genau dazwischen auch noch passiert ist und was so die entscheidenden Wendepunkte waren. Aber das ist erstmal so ein kurzer Abriss der Geschichte. Und ja, jetzt, ich bin im Januar 50 geworden und ich muss oft an den Satz denken, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Es war eine bekannte Schauspielerin, die hat mal in einer Talkshow gesagt, wir brauchen 40 Jahre, um uns von den ersten 6 zu erholen. Und ich muss heute leider sagen, da steckt viel Wahrheit dran. Nicht nur im eigenen Leben. Ich sehe bei vielen, wenn ich diesen Satz fallen lasse, dass viele sagen, ja.
Ja, das stimmt, weil die ersten 7 Jahre sind so prägend für uns, also gerade auch im Unbewussten, ne? Also alles, was wir erleben, alles, was wir erfahren, alles, was wir hören, alles, was uns gesagt wird, geht ungefiltert in unser Unterbewusstsein und wir nehmen das an und glauben, es ist wahr, ne? Weil wir da ja auch noch in diesem Gruppenbewusstsein stecken. Sag mal, René, du hast ja erzählt, dass deine Kindheit so sehr stark von Anpassung geprägt war, damit zu Hause alles funktioniert, damit du das Gefühl hast, geliebt zu werden irgendwie, aber es hat ja trotzdem nicht funktioniert, ne? Und diese Prägung, der Anpassung hattest du da in deiner Jugend, hat das irgendwelche Folgen schon gehabt in deiner Jugend, dass diese Anpassung so extrem war?
Ja, ich war zwar als Mitschüler recht beliebt, aber es gab auch immer mal so Phasen, wo ich der Außenseiter war. Und damals kannte ich ja den Begriff People Pleaser nicht, aber ich war nett, war irgendwie zu jedem nett, habe es versucht, allen recht zu machen. Und Kinder können ja da auch recht hart sein. Das heißt, die spüren ja diese Schwäche. Und manche gehen ja dann auch wirklich gnadenlos rein und suchen sich die Schwachpunkte. Und das war für mein Standing so in so einer Schulklasse einfach nicht gut. Ich habe, weil ich selber keine Grenzen gesetzt habe, auch ja, nicht die Stärke gezeigt habe, um schon als Kind auch eben ja mein Revier abzustecken und auch meine Interessen, meine Bedürfnisse zu verteidigen. Ich habe, einer meiner Hebel war, meine eigenen Bedürfnisse einfach zu ignorieren. Einfach immer Fokus auf das, was muss ich tun, was wird erwartet. Ja, und das.
Und warst du dann auch so eine Art Mitläufer? Bist du immer mitgelaufen?
Nee, das nicht wirklich. Ich war immer gern der Beste. Also, was bestes Zeugnis. In der DDR gab es ja dann auch noch sowas wie, ich weiß gar nicht, wie man das heute, gibt es gar nichts Vergleichbares. Vielleicht bei den Pfadfindern, das nannte sich zum Beispiel so Gruppenratsvorsitzender, also quasi ein von den Schülern gewählter Anführer der Schulklasse. Da gab es dann auch noch verschiedene andere Positionen. War halt, wie es im Sozialismus so in Hierarchien aufgebaut ist, in so einem System. Ich war auch nachher so mit 13, 14, das war ja nachher, als es Richtung Wende in der DDR ging, als man merkte, es rumort, da wurde ich auch aufmüpfig, ne? Selbst sowieso in der Pubertät, dann noch aufmüpfiger. Nee, da war ich schon, ich habe da schon mein Ding durchgezogen, aber in allen anderen Bereichen, wenn es so im menschlichen Umgang miteinander, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, wenn das menschliche miteinander ging, da habe ich mich einfach viel zu klein gemacht.
Und wann bist du denn zu Hause ausgezogen? Wie lange hast du das denn zu Hause ausgehalten, in der Anpassung zu sein?
Mit 20 bin ich ausgezogen nach dem Zivildienst. Gibt es heute gar nicht mehr,
Jetzt wieder
ne?
bald.
Ja, ne? Und bin dann nach dem Studium 2001 nach Berlin gezogen. Und da hat meine Mutter, also ich war in Siegen, meine Mutter war in Ostwestfalen zu der Zeit. Und ich habe gesagt, Mensch, ich gehe nach Berlin. Sie so, ja, ich komme mit. Und dann haben wir sogar ein halbes Jahr in einer Wohnung gelebt. Da war sie ja dann schon 50, ich sowas Mitte 20, Ende 20. Und sie hat es dann, wir sind dann, bin dann auch noch zweimal umgezogen, sie hat es immer geschafft, irgendwo in der Nähe von mir zu wohnen. Und heute weiß ich, dass das total kontraproduktiv war. Also ich, man könnte quasi sagen, ich wurde sie einfach nicht los. Sie hat es immer geschafft, Situationen zu kreieren, dass sie doch ganz nah dran war. Und wenn es nur an der nächsten Straßenecke war.
Und das bedeutete ja auch, du konntest ja gar nicht wirklich raus aus deiner Anpassung, ne?
Richtig, solange jemand so auch physisch so dicht an einem dran ist, man könnte vielleicht auch auf einer spirituellen sagen, auf einer spirituellen Ebene sagen, so dicht im eigenen Feld, ja,
Ja.
das blockiert ja diese Entwicklung einer Befreiung, einer wirklichen, also mündig werden im wirklichen, in seiner wirklichen Bedeutung. Das geht nicht, solange diese Einflüsse so dicht an einem dran sind.
Das heißt, deine Mama hat dich auch gar nicht in dein eigenes Leben wirklich entlassen, ne? Du hattest gar keine Chance, wirklich erwachsen zu werden, ne? Wenn du trotzdem noch so in den Fängen deiner Mutter warst, ne?
Erwachsen werden im Sinne von sein Leben managen, schon,
Ja.
aber erwachsen werden im Sinne von wirklich reifen und seine Identität wirklich zu finden und auch zu leben, das ist dann sehr schwierig in so einer Konstellation, ja.
Wie hat sich das denn auf deine Beziehungen ausgewirkt, im Umgang mit Frauen?
Frauen sowieso eher nicht, aber letztlich ist ja das, was das Daten, das Kennenlernen angeht, da sind die Dinge ja dann trotzdem sehr ähnlich. Und ja, gefallen wollen ist halt eine schlechte Ausgangsvoraussetzung, um Beziehungen aufzubauen. Also wenn es wirklich um echte Partnerschaft geht. Und dann ist ja noch dieses, ja, Schizophrene fast, Bindungsängste und Verlustängste gleichzeitig zu haben. Denn Nähe hieß für mich als Kind ja auch Gefahr. Ich musste ja vieles mit mir selbst ausmachen. Daher eine Angst vor Nähe. Und dadurch, dass mein Vater weg war, als ich so 7 oder 8 war, und der sich dann auch nicht wirklich um uns gekümmert hat, der war einfach nicht mehr präsent, gleichzeitig die Verlustängste, dass jemand geht plötzlich. Und wenn man das nicht richtig erkennt als Muster, was dahinter liegt, dann ist man ja quasi in diesen Denk- und Verhaltensweisen gefangen, ohne sie zu verstehen. Also, dass man zum Beispiel auch Beziehungen mit Potenzial anfängt zu sabotieren. Oder sich unbewusst, ja, ich habe mir dann eben auch potenzielle Freunde gesucht, die eigentlich emotional gar nicht verfügbar waren. Weil genau das war das, was ich ja zu Hause erlebt habe. Das ist das, was ich kannte. Aber letztlich lange Zeit in wie so einem Modus des Ferngesteuertseins.
Das heißt, du hast einen ambivalenten Bindungsstil entwickelt.
Ja.
Es gibt ja den sicher gebundenen, es gibt den unsicher vermeidenden und es gibt den ambivalenten Bindungsstil und den desorganisierten, also den destruktiven. Und du hast den ambivalenten. Das heißt, auch wenn jemand dir dann wirklich nahe kam, konntest du es gar nicht aushalten, weil es einfach Gefahr war, ne?
Richtig, ich kannte das gar nicht. Also,
Ja.
man wünscht sich zwar diesen Punkt, aber was machst du denn, wenn der Punkt da ist? Wie geht man denn damit um?
Ja,
Ja,
und
das kann.
hast du dann auch so das Gefühl gehabt, du bist innerlich so total überflutet und hast dann den anderen auch weggedrückt und hast Schluss gemacht?
Ja, die meisten Kennenlernphasen dauerten gar nicht länger als 3 Wochen, bis ich so 30 war. Dann gab es auch mal Beziehungen, die so anderthalb Jahre, ein Jahr, anderthalb Jahre, nein, nicht funktionierten, aber zumindest bestanden. Und auch da im Rückblick Beziehungen, wo ich meine Bedürfnisse, die nur deshalb überhaupt 1 oder 1,5 Jahre gingen, weil ich meine Bedürfnisse hinten angestellt habe. Oder selber emotional noch gar nicht reif genug war, ab einem gewissen Punkt eine wirklich innige, tiefe Beziehung zu führen.
Und zu dem Zeitpunkt war für dich auch, war das ja auch immer noch normal. Also du hast ja auch immer noch gedacht, du hattest eine glückliche Kindheit, ne? Es
Ja.
gab ja einen Moment in deinem Leben, du hast mir im Vorgespräch erzählt, fand ich ganz spannend. Du warst auf irgendeiner Veranstaltung, wo es um Kindheit ging. Magst du
Ja.
darüber noch mal so ein bisschen erzählen, weil das
Ja.
fand ich total spannend, dass du da immer noch gedacht hast, du hattest eine schöne Kindheit.
Viele kennen vielleicht Byron Katie, The
Ja.
Work, ja, diese Fragemethode, wenn man relativ einfach stressvolle Glaubenssätze erstmal prüfen kann und letztlich auch oft damit loswerden kann. Und sie hat damals, das war so 2011 oder 12, noch die School for the Work gemacht, 9 Tage, auch in Deutschland, in der Nähe von Bonn. Und wir waren so 300 Leute, glaube ich, in diesem Workshop. Ne, wie gesagt, 9 Tage. Und da kommen natürlich von vielen anderen Teilnehmern die Themen auf den Tisch. Und ich saß so dazwischen und dachte, naja, ich habe schon so ein paar stressvolle Themen, gerade so mit, damals war ich ja noch angestellt mit Job und so. Aber dachte ich, Mensch, so heftige Geschichten aus der Familie, sowas habe ich gar nicht. Ich fühlte mich so ein bisschen, naja, fast fehl am Platze da drin. Und wenn ich heute jetzt, ne, so über 10 Jahre später nochmal drauf schaue, dann denke ich, Heidewitzka, da schlummerte noch so viel unentdeckt unterm Teppich. Aber das auch gleichzeitig sehe ich, dass eben solche Momente trotzdem ein Schritt waren, tiefer an den Kern zu stoßen. Ich habe quasi in den letzten 20 Jahren immer geschaut, dass ich so Schicht für Schicht abtrage. Ich habe immer gefühlt, also gemerkt, gespürt, da will was gefunden werden und bearbeitet werden. Weil bei mir hat sich das in körperlicher Spannung festgesetzt, ja. Dieses typische so Kiefer zusammenbeißen, auch also Schultern, Hüften, das ist alles der Körper in den Muskeln. Diese ganze Anspannung festhält. Das ist das, was ich gefühlt habe. Das ist das, wie mein Körper mit mir gesprochen hat. Und ich wusste aber nicht, was ist es denn? Und so kam eben ein Schritt nach dem anderen. Ich habe 2013 eine Yogalehrerausbildung gemacht, ne? 2012 oder 11 Byron Katie und immer noch andere Dinge. Und irgendwann lag dann mal, das ist quasi wie so ein, naja, wollen wir es mal Geschenk nennen, wie so ein ausgepacktes Geschenk vor mir auf dem Tisch. Und dachte, so, das ist es jetzt. Jetzt hast du dich ja bis zum entscheidenden Punkt vorgearbeitet.
Und da du ja in der DDR groß geworden bist, war ja Anpassung sowieso normal, ne? Das, also Anpassung war mega normal. Das heißt, du hast auch wahrscheinlich nie während deiner Kindheit irgendwann mal gemerkt, in anderen Familien ist es anders, sondern es war einfach normal, oder? Hast du schon mal, gab es einen Moment, wo du gedacht hast, das ist ja jetzt hier aber nicht normal, was bei uns zu Hause los ist?
Ich glaube, ich habe das ein Stück weit verdrängt. Ich habe schon gesehen, wie andere Familien miteinander umgehen. Allerdings, wenn du dir selber einmal erlaubst, Gedanken zu haben wie, hier stimmt was nicht und bei den anderen läuft das alles viel besser, dann musst du ja mit den Konsequenzen umgehen. Also ich vermute, dass ich es unbewusst einfach verdrängt habe. Denn wenn du mit 12, 13, 14 da sitzt und feststellst, was wirklich los ist, da gibt es ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Bleiben oder seine Tasche packen und sagen, weißt du was, dann gehe ich lieber zum Jugendamt und dann gehe ich im Zweifelsfall lieber ins Heim, als hier zu bleiben. In dem Alter sind das ja große Entscheidungen, wahrscheinlich unbewusst ausgewichen für den Moment.
Ja, und vor allen Dingen auch, was ich immer wieder auch sage zu meinen Klienten, es ist einfach eine Schutzstrategie. Ja, da muss man einfach auch Mitgefühl mit sich selbst entwickeln, dass das einfach eine Überlebensstrategie war damals, um also dieses Ausblenden, um diesen Schmerz nicht spüren zu müssen, weil in so einem Alter so einen Schmerz zu spüren, das ist wie ein Gefühl, als würde man sterben. Ja, und das vermeidet man damit. Und dann geht man in eine Überlebensstrategie, die dir sehr geholfen hat damals, aber die dir dann als Erwachsener leider oftmals auch auf die Füße fällt. Dennoch entwickelst du ja mega Ressourcen auch dadurch. Du hast ja auch eine mega Ressource dadurch entwickelt, ne? Du hast ja kein Problem, dich anzupassen, wenn du die Wahl triffst. Früher hattest du
Absolut.
ja keine Wahl. Heute kannst
Richtig.
du wählen, ob du dich anpasst oder nicht, weil es keine Schutzstrategie mehr ist. Weil es gibt Momente im Leben, wo man sich einfach anpassen muss.
Richtig, richtig. Also dieses Beständigkeit durchziehen, dranbleiben, auch wenn es nicht einfach ist, an den Dingen dranbleiben. Also das sind ja alles Eigenschaften, die man zum Beispiel auch braucht, um eben ein eigenes Business erfolgreich aufzubauen. Und insofern sind die Schwierigkeiten aus der Vergangenheit zum Teil natürlich auch echte Stärken, von denen ich heute profitiere. Aber wie gesagt, ne, jede Medaille hat zwei Seiten. Auf der anderen Seite sind dann eben andere Defizite dafür umso größer, so wie die Stärken auf der anderen, in der anderen Richtung umso stärker, größer ausgeprägt sind. Ja.
Ja, und das Spannende ist ja auch, dass sich dann diese Prägung in der Kindheit A, in Beziehungen wiederfindet, so wie bei dir, ne? Du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, hot, cold. Erst ganz himmelhoch jauchzend, ne? Und dann abgeschalten
Richtig.
und kalt, ne? Also heiß und kalt. Hat sich das auch in anderen Bereichen deines Lebens gezeigt? Oder war das im Business eher so durchgängig gleichbleibend?
Nee, ich habe, also lass uns gerne mal vielleicht mit dem Privaten, mit dem Dating anfangen. Ja. Jemand, der sehr nett ist, ja, der einen hofiert, Lovebombing nennt man das ja heute, ja, um einen erstmal zu gewinnen und später das dann aber in so ein Hot and Cold wechselt im Sinne von, höre ich halt mal 5 Tage nichts von der Person. Und wenn du dann was sagst, dann, ja, wieso, ich war halt beschäftigt. Ja, und dann ist die Frage, sage ich jetzt, ich erwarte eigentlich schon, dass ich wenigstens mal so innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekomme. Oder schlucke ich es runter und denke, naja, vielleicht bin ich einfach zu empfindlich, vielleicht erwarte ich einfach zu viel, vielleicht klammere ich zu viel. Ja, immer dieses, ja, wo schiebe ich es hin? Und im Business natürlich, gerade wenn es um Kooperation geht bei Geschäftspartnern, die sich von der besten Seite zeigen, alles versprechen, was man miteinander macht, obwohl ich eigentlich die Warnzeichen gesehen habe in einigen Mustern. Das auszublenden, aus mangelnder Souveränität, aus mangelnder Klarheit innerlich und am Ende zu sehen, okay, es waren doch die Warnzeichen, die am Anfang eigentlich sichtbar waren, die ich nur ignoriert habe. Und damit waren die Gründe schon sichtbar, warum es am Ende wirklich nicht funktionieren kann.
Und unbewusst denkt man ja dann auch immer, irgendwann wird's gut.
Don't fall in love with potential. Genau.
Ja,
Ja, das, also auch
irgendwann.
ganz wichtig, nicht zu sehen, was könnte mal daraus werden, weder privat noch im Business, sondern zu sehen, was ist da und das ganz klar und nüchtern zu erkennen. Ja.
Ja, und da du ja auch in deiner Kindheit nicht gelernt hast, deine eigenen Grenzen zu spüren, weil die dir ja vorgegeben wurden, hast du wahrscheinlich auch deiner Intuition nicht mehr vertraut. Ne, auf die, du hast ja die Zeichen gespürt, man spürt die ja, aber man unterdrückt die, so wie du es halt in deiner Kindheit auch gelernt hast. Und würdest du sagen, dass du deine Kindheit in deinen Partnerschaften reinszeniert hast?
Ja, 2 Ebenen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich auf 2 Typen Männer reagiere. Das eine ist, wenn die mich irgendwie an den Vater erinnern, als ob das Unterbewusstsein, ja, das Unterbewusstsein sagt, guck mal, da findest du jetzt die Sicherheit oder die Nähe, die dir damals fehlte, was eine männliche Bezugsperson angeht. Oder eben dieses, ja, hot and cold, emotional eigentlich gar nicht verfügbar. Und wenn man das mal mit einem Glanz vergleicht, je mehr das glänzte, desto schöner fand ich es. Obwohl es eigentlich genau das nicht war, was mir gut tat und was ich wollte und was ich brauchte. Ja.
Und das heißt, du bist ja dann auch auf Männer angesprungen, die narzisstische Züge hatten. Das heißt, du hast ja auch deine Mutter wiedergefunden.
Richtig, richtig.
Ja.
Das Narzisstische habe ich noch, also wirklich der Groschen gefallen ist im Business-Kontext. Ich habe erst mit einem Geschäftspartner eine Firma gegründet, der dann anfing, auch mit den Mitarbeitern, die wir hatten, gegen mich zu arbeiten, der wirklich auch an Mitarbeitern festgehalten hat, die gar nicht performt haben. Und ich habe mich nicht durchgesetzt, ja? Der sich in mein Marketing eingemischt hat, obwohl das überhaupt nicht sein Aufgabenbereich war. Und ich habe zu viel geschehen lassen, weil ich Konflikten auch aus dem Weg gegangen bin. Nur hätte ich lieber die kleineren Konflikte vorne gehabt, wäre mir der Große am Ende erspart geblieben. Hab das dann aufgelöst und dann mit einer Geschäftspartnerin relativ schnell ein neues Unternehmen gegründet. Und da ist es dann nach einem halben Jahr richtig eskaliert. Ich habe ihr mal in der Wut selber eine 7 Minuten Sprachnachricht geschickt, in der ich das alles hier auf den Tisch gepackt habe, was mich störte, die ganzen Verletzungen, die Beleidigung. Und dann sagte sie zu mir, sie ist eine Narzisstin. Ich kannte das Wort, aber ich habe mich nie richtig damit beschäftigt, was das eigentlich ist. Und sie merkt es nicht. Und dann unter viel Tränen und Geschrei hat sie sich da offenbart. Und dann wurde es aber ganz fies. Also dann hat sie mich auf einem Kundenevent, auf einem Seminar, auf der Bühne vor anderen beleidigt. Und da habe ich gemerkt, okay, ja, das läuft komplett aus dem Ruder. Und Das ging dann noch so ein halbes Jahr. Da habe ich auch nicht den Mut gehabt, selber von mir aus die Reißleine zu ziehen. Sie hat nachher gesagt, komm, lass uns das hier auflösen. Und dann war halt die Frage, was mache ich denn jetzt? Nochmal neu starten als Solo-Selbstständiger. Und nach all diesen Erfahrungen, das war ja, ne, 2019 bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, da war es dann Anfang 2023, also 3,5 Jahre, viel Arbeit, viel Stress, viel Konflikte, ne, auch dieser Neustart zweimal zwischendurch mit Geschäftspartnern. Da hat mein System dann gesagt, okay, jetzt geben wir immer die volle Packung. Und das war halt kurz nach dieser geschäftlichen Trennung, dass ich hier lag, mich nicht mehr bewegen konnte, zu einer Heilpraktikerin gefahren bin. Und die dann erstmal mit einer kraniosakralen Therapie überhaupt erstmal das System gelockert hat. Und danach sind wir dann in Aufstellung gegangen. Und da, ich fand es ganz lustig, weil wer Aufstellung kennt, gibt es ja unterschiedliche Methoden. Sie hatte so einen Beutel mit Schlümpfen. Also ich habe mir den immer einen Schlumpf nach dem anderen rausgenommen und dachte, okay, was soll uns das jetzt, was sollen wir das jetzt sagen? Und am Ende lag es glasklar vor mir, was schief läuft, was die entscheidenden Erkenntnisse sind. Und dann fügte sich das alles sehr schnell zusammen. Ich habe plötzlich verstanden, was in der Vergangenheit schief ging, warum bestimmte Probleme aufgetaucht sind und natürlich auch, was braucht es denn jetzt? Und das Endergebnis, also zu erkennen, okay, du hast dir das 20 Jahre lang oder länger, insgesamt ja fast 50, immer wieder recycelt, was du zu Hause erlebt hast. Und es gibt einen Satz von Joe Dispenza, der mir immer aus einem Buch in Erinnerung geblieben ist. In dem Moment, wo du beginnst, das Programm zu beobachten, bist du nicht mehr das Programm. Und das fand ich einen sehr hilfreichen Gedanken, weil immer wenn ich glaube, ah, okay, mein Inneres, mein System, wie immer wir es nennen wollen, produziert gerade folgende Gedanken oder folgende Emotionen, aber sich nicht sofort damit zu identifizieren, sondern zu sagen, ah, okay, interessant. Weil das so und so zu Hause war, sagt meine Programmierung das und das. Aber wenn ich mich damit nicht identifiziere, dann ab dann ging es ganz schnell, den nüchternen Blick darauf zu bekommen, zu fühlen, was braucht es und vor allem, welche Entscheidungen braucht es. Und es gab dann ein Telefonat mit meiner Mutter. Da fragte sie noch, wie war denn deine Aufstellung? Und ich sag, du, kann ich dir sagen? Und das habe ich nicht vorwurfsvoll gesagt, sondern ich habe einfach nur gesagt, du, das Ergebnis dieser Aufstellung war, dass ich am Ende in einem symbolischen Akt dir die Verantwortung für die Themen zurückgegeben habe, die einfach bei dir liegen. Denn ich habe mir da als Kind, als Teenager zu viele Dinge angenommen, die nicht meine Aufgabe waren. Und es hat keine Sekunde gedauert, dass sie sagte, naja, du warst auch immer ein sehr starkes Kind, du hast das auch immer gut verkraftet. Und da habe ich gedacht, so, Moment mal. Ich sage hier gerade, schau mal, du hast Erwachsenenthemen als Mutter bei mir abgeladen, die nicht meine Aufgabe und mein Thema sind, schon vom Alter her schon gar nicht, aber auch nicht von der Konstellation in einer Sohn-Mutter-Rolle. Und das Erste, was du machst, ist zurückzuschieben, das Thema nach dem Motto, ja, du hast es ja als Kind auch gern angenommen. Das war so der erste Schritt, also die erste große Erkenntnis, wo ich merkte, okay, sie hat ja dieses Verhalten immer noch. Plötzlich siehst du, was jahrzehntelang unentdeckt war. Und wenig später gab es noch mal eine Situation, da hat sie mir nachts um 2, glaube ich, eine WhatsApp geschickt. Und ich habe dann zu ihr gesagt, am nächsten Tag, als ich angerufen habe, weil da stand nur drin, sprich, ruf mich mal morgen an, ist was Dringendes. Und da sag ich, du, ich habe dir schon mehrfach gesagt, gib mir Kontext, ich kann es sonst nicht priorisieren. Und 2 eine Nachricht zu schicken, ruf mich mal an, ist es dringend, ohne Information. Ich sage, ich weiß nicht, ob du auf der Intensivstation liegst oder ob dir gerade nur irgendwas eingefallen ist, was du gerne mal demnächst machen möchtest. Da liegt ja viel dazwischen. Dann sagte sie, ach, weißt du, was ich alles nicht möchte im Leben? Und dann dachte ich, das ist genau das, was sie als Kind mit mir gemacht hat. Meine Bedürfnisse interessieren gar nicht. Sie wischt, ich sage, ich fordere das und das ein, und es ist ja nichts Besonderes, es ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ich habe ein Bedürfnis, das ich ausspreche, und sie schiebt es einfach weg. Und da habe ich aufgelegt, und dann seitdem haben wir nie wieder gesprochen. Das ist jetzt über 2 Jahre her. Danach ist mein Business gewachsen. Also umsatzmäßig große Sprünge nach vorn gemacht. Ich habe heute ein ganz anderes Datingverhalten. Wenn ich heute jemanden kennenlerne, gehe ich da viel entspannter dran. Nicht in so einer inneren, sagt man denn so, attached. Clingy, glaube ich, sagt man auch noch im Englischen. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Also dieses Anhaften, sondern einfach die Dinge im Fluss zu lassen, eine gesunde Lockerheit dabei zu haben. Mein Content funktioniert im Business besser, weil ich jetzt mir erlaube, reinzuführen, was will ich, wer bin ich. Ich habe mein ganzes Branding danach weiterentwickelt. Nicht mehr der Nette, der immer nur ins Foto grinst, sondern auch eine Kraft, eine Souveränität, eine Autorität auszustellen. Das hat alles danach erst gewachsen. Das war, als ob überall ein Deckel drauf war. Ja, und das ist ein echter Befreiungsakt. Und richtig komprimiert war das eben in dieser Situation, als mein Körper sagte, so nicht mehr, als mein Business quasi auseinandergefallen ist. Im Englischen gibt es ja das schöne Wort uncreate. Ne? Könnte man im Deutschen schnell mit zerstören übersetzen, aber das ist es nicht, sondern etwas, ich sag mal, zerlegen, um es danach neu zusammenzusetzen. Und ja, das war eine sehr intensive Phase. Aber gleichzeitig im Rückblick, das Scheitern mit den Geschäftsbeziehungen war in dem Moment zwar hart, aber im Nachhinein das größte Geschenk, was mir passieren konnte. Ist ja, wenn du einmal beginnst, dich aus diesen Dingen zu befreien und quasi einen anderen Blick von oben drauf zu bekommen. Und heute sehe ich, wie, ich möchte mal schätzen, mindestens 80, aber wahrscheinlich sind es sogar über 90% der Menschen, die auf ihre Weise alle noch in solchen Themen gefangen sind, wo zwischen Reiz und Reaktion kein Raum ist und die so von ihren Erfahrungen konditioniert sind, dass sie so schnell getriggert sind. Und also ich glaube, dass viele Diskussionen, ob politisch oder andere Themen, wir haben so viel Spaltung und Konflikte in Familien, in der Gesellschaft. Und ich glaube, das meiste davon passiert, weil wir aus alten Mustern heraus, aus der Familie, ja immer noch viel ferngesteuert sind. Und es ist ja einfach ein Wahnsinnsgewinn an Lebensqualität, sich davon frei zu machen. Ja.
Ja, und du hast auch vorhin was Schönes gesagt. Du hast gesagt, dass du in die Beobachterposition gehen kannst. Und wenn ich so verstrickt bin mit diesem ganzen System und es einfach normal für mich ist, dann sage ich immer, sieht man vor lauter Bäumen keinen Wald mehr. Dann ist es sehr schwer, in die Beobachterposition zu gehen. Und wenn du in die Beobachterposition gehen kannst, dann bist du natürlich auch in der Lage, deine Körperempfindung zu deuten, die Situation im Außen besser wahrzunehmen und dann mal neu bewerten. Weil ansonsten bist du ja immer wieder in diesem alten Muster gefangen. Weil was viele auch nicht wissen, ist, da um da auch noch mal zurückzukommen zu deiner Mutter, auch das Verhalten deiner Mutter. Für sie war es vielleicht normal, dass du das alles genommen hast, aber Kinder stellen sich zur Verfügung. Das wissen viele gar nicht. Das machen die automatisch, weil sie ja ihr Überleben sichern wollen, ne? Und das
Richtig.
hat dein Überleben gesichert und du hast das halt einfach so weitergemacht, weil du es gewohnt warst. Und von da aus mal in eine Beobachterposition zu gehen und die dann auch zu halten. Also, und dafür braucht es einfach auch Bewusstsein über die Dynamiken, die sich da im Leben zeigen. Und dafür ist Aufstellungsarbeit, ich bilde ja selbst aus in systemischer Aufstellung, es ist einfach ein wahnsinnig bereicherndes Tool, wo du schnell Dinge einfach sichtbar machen kannst. Und das ist das, was ja schlussendlich dir auch die Erleuchtung gegeben hat, zu sagen, ah, okay, so ist die Dynamik zwischen mir und meiner Mutter, zwischen mir und meinem Vater. So ist die Dynamik, die sich dann übertragen hat auf meine jetzigen Beziehungen. Und dann passiert ja Folgendes: Unser Bewusstsein erweitert sich und plötzlich haben wir wieder die Wahl, so wie du gesagt hast, der Raum zwischen Reiz und Reaktion kann dann einfach wieder größer werden. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das ist immer wieder auch eine Übungssache, ne, in die
Absolut, ja.
Beobachterposition reinzugehen. Aber es ist eine unwahrscheinlich bereichernde Methode, diese Beobachterposition auch einnehmen zu können. Aber es ist auch nicht leicht, das muss man halt auch sagen, ne?
Das ist tatsächlich, wenn man, Byron Katie sagt das ja auch mal, identifiziere dich nicht mit deinen Gedanken. Also ich habe das für mich immer so umgesetzt, dass ich gedacht habe, ich bin quasi der Pilot in meinem Körper. Und da drin gibt es eine ganze Menge Apparate und Armaturen. Und nur weil da rechts unten so eine rote Lampe leuchtet, ist die zwar Teil des Systems, aber das bin nicht ich. Ich bin der Pilot in diesem System. Und eben einfach zu erkennen, dass der Körper über Emotionen oder auch über wirklich physische, körperliche Reaktionen auf Vergangenes reagiert, wenn er das im Heute glaubt, wiederzusehen, und sagen, okay, da ist quasi, so wie hier auf dem Computer, auf dem Notebook, vor dem ich sitze, laufen auch Programme ab, aber ich bin nicht die, ich benutze die nur. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es braucht am Anfang eine bewusste Steuerung, dass man einfach konzentriert sagt, ah, okay, interessant, mein Körper sagt gerade, gibt mir gerade folgende Signale. Aber das bin nicht ich. Niemand zwingt mich, mich damit zu identifizieren. Am Anfang fühlt sich das befremdlich an. Und wie so viele andere Dinge im Leben auch, sickert das aber ins Unterbewusstsein durch. Und dann wird aus dem, was man bewusst macht, werden unbewusste neue Verhaltensmuster. Ja, ich erlebe das zum Beispiel auch, ohne da jetzt detailliert auf mein Business einzugehen, aber auch, wie man guten Content kreiert, wie man gutes Marketing macht. Am Anfang musste bestimmte Methoden und Vorgehensweisen bewusst einsetzen, fühlt sich komisch an und plötzlich geht das intuitiv in die Routine über, dass man im Rückblick plötzlich merkt, ah, guck mal, interessant, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Ach, schau, wie sich das Wissen in meinem System verankert hat. Und das ist ich sag mal, im privaten Leben, in dem, was so die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, genauso.
Und das Schöne ist ja dann auch, wenn sich das dann im Außen zeigt, ne? Hast du jetzt so auch die letzten Jahre mal von außen Rückmeldungen bekommen, dass du dich verändert hast?
Ja. Wenn Menschen zum Teil Fotos sehen von vor ein paar Jahren, die sagen, das ist eine ganz andere Person dort. Oder auch, dass ich merke, dass ich so in den letzten 2 Jahren, so auch in meinem eigenen Personal Brand, eher eben auf Klarheit unbequeme Wahrheiten aussprechen. Also ich bin jemand, der pöbelt nicht rum auf Social Media. Ich beschimpfe andere nicht als Lost oder Cringe, das überlasse ich anderen, aber schon sage, wenn du das und das nicht machst, dann kannst du nicht das und das erwarten. Und wenn du es nicht durchziehst, ja, wenn du nur 6-mal einen Social Media Post schreibst, kannst du nicht erwarten, dass du 6-stellige Aufträge dafür nimmst. Aber mach's mal 200, 300 Mal. Also, wo Leute sagen, dir höre ich zu, das nehme ich dir ab und ich vertraue dir, dass das, was du hier sagst, dass wenn ich dir folge, dass ich dann auch in meinem Business oder in meinem Leben weiterkomme. Das merke ich ganz deutlich, ja.
Ja, das ist ja dann auch, also ich finde, das ist immer so die Krönung, wenn es Menschen merken, ne, dass das Innere dann auch wirklich im Außen wahrgenommen wird. Das
Ja.
ist also immer ein ganz besonderes Geschenk auch für meine Klienten, wenn die dann angesprochen werden und sagen, du siehst so anders aus, du strahlst so, du siehst so selbstsicher aus, ne, du hast ein ganz anderes Auftreten. Sag mal, René, mich würde noch mal eins interessieren. Du hast ja gesagt, du hast ja nie gelernt, Grenzen
Ja.
wahrzunehmen, weil du immer in der Anpassung warst. Wie hast du das denn gelernt?
Was ich als sehr hilfreich dabei fand, war, in Ich-Botschaften dann zu kommunizieren. Die meisten Menschen tendieren ja dazu zu sagen, du hast das und das gemacht und das finde ich so und so und nennen und aber zu sagen, du, wenn du das und das zu mir sagst, löst das das und das bei mir aus. Und dann fühle ich mich so und so. Und ich fände es schön, wenn wir einen Weg finden, anders damit umzugehen. Das funktioniert sehr gut. Mit Menschen, mit den Menschen, die reflektiert sind, jemand, der, es gibt ja viele, die in so narzisstischen Mustern, in all der Bandbreite, es gibt ja so viele Facetten davon, Menschen, die da selbst auch sehr stark einfach im Ego sind, die lehnen das dann ab. Ja? Also das zum Beispiel, heute reagiere ich ganz anders, wenn jemand zum Beispiel auf meine Kosten vor anderen einen Witz macht. Ich sage, du, ich möchte das so nicht. Ja? Früher, wenn jemand gesagt hat, jetzt stell dich halt nicht so an, das war doch ein Witz, dann dachte ich, das liegt an mir. Und heute interveniere ich, sage nein. Ich muss das auch nicht begründen. Ich möchte das und das nicht. Und ich bitte dich darum, das zu respektieren. ohne anklagend zu sein, sondern einfach nur so aus der Ich-Perspektive. Das ist eins der Dinge, wo ich einfach angefangen habe. Und wer dann damit ein Problem hat und da dann in den Widerstand geht und diskutiert, da werden wir wahrscheinlich nicht viel Zeit im Leben miteinander verbringen. Und ich habe auch meinen Freundeskreis, ich habe einen ganz anderen Freundeskreis, ich habe auch zwei langjährige Freundschaften, eine sogar noch aus der Schule, seit ich 16 war, beendet, weil ich gemerkt habe, dass auch das keine wirklich tiefen, innigen Freundschaften waren. Und wenn ich mir anschaue, was ich jetzt für Menschen in meinem Leben habe, dann ist das nicht nur Familienersatz, sondern auch nähren, sich gegenseitig unterstützen, sich raumgebend und gleichzeitig aber eben auch so, dass man nicht in die Bedürfnisse des anderen eingreift. Ja, also ich sage immer, die Freiheit des einen endet ja da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und heute Freundschaften zu haben, wo das auch gar nicht diskutiert werden muss, sondern es ist gesetzt, weil die Personen das selbst so leben. Und das ist großartig.
Ja, wie schön. Und was ich auch ganz toll finde, ist, auf der einen Seite musst du ja einen Preis bezahlen, ne? Du musst ja Altes loslassen.
Ja.
Aber das Geschenk, was dann auf der anderen Seite wartet, ist meistens unwahrscheinlich groß. Ja.
Wenn es um, man sagt ja heute oft so Healing, ja, also dieser Heilungsprozess. Früher dachte ich, dieses, weiß ich nicht, ob es ein Verdrängen, loslassen kann man ja auch schnell als Verdrängen wahrnehmen, sondern was wirklich hilft, solche Dinge zu überwinden, ist, das Gefühl, was dazugehört, zuzulassen, dass das sein darf. Ich sage immer, dass man sich ins Feuer reinsetzt, ja. Egal, was das für ein Gefühl ist, ob das Wut ist, Angst ist, Enttäuschung ist. Wir tendieren dazu, das ja eher wegzuschieben. Deswegen gibt es ja auch so viele Menschen, die dem Alkohol verfallen sind oder andere Dinge tun. Aber wirklich zu sagen, ich setze mich damit hin und erlaube diesem Gefühl wie so einem kleinen schreienden Kind, dass es da sein darf. Und wenn es darf, dann wird es nämlich plötzlich meistens von allein ganz schnell still. Und das, also auch wichtig ist, finde ich, wenn ich das noch mit, das ist mir, glaube ich, wichtig, das mitzugeben, nicht nur zu erkennen, was lief schief und was haben die Eltern zum Beispiel gemacht oder andere Menschen in der Vergangenheit, sondern dass Heilung eben bedeutet, sich hinzusetzen, dem Gefühl Raum zu geben, dass das sein darf und ja, wie ein Feuer, was langsam ausbrennt, dass dadurch diese alten Themen ihre Kraft verlieren. Und viele weichen dem aus. Ich traue mir das gar nicht bis zur letzten Konsequenz zu beurteilen, weil ich glaube, dass es schon auch viele Menschen gibt, die haben noch viel härtere Geschichten, gerade was auch körperlicher Missbrauch bei Frauen. Das will ich nicht beurteilen, wie das ist, sich mit dem Gefühl hinzusetzen. Ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist. Ich kann nur sagen, für die Lebensthemen, die ich erlebt habe, schon auch mit körperlicher Gewalt, also durch meine Mutter und auch, muss man ganz klar sagen, auch psychische Gewalt. Für mich war es das Heilsamste, mich hinzusetzen mit dem Gefühl zu sagen, okay, mach doch. Und dadurch in die Freiheit zu kommen, dadurch immer mehr Distanz dazu zu gewinnen. Und ich glaube, dass manche Themen auch einfach so tief sitzen, die kriegt man nie ganz raus aus dem System. Aber einen Umgang zu lernen, wie, was mache ich, wenn alte Gefühlszustände wieder hochkommen, und seinen Weg dafür zu finden. Und heute ist es eben, dass ich dann sage, okay, dann setze ich mich einfach mal vielleicht auch eine Stunde in die Stille damit und bin danach wieder wie ausgewechselt. Ich habe mal auch einen sehr schönen Satz gelesen, das ging so in die Richtung, dass man diese persönliche Weiterentwicklung ein Stück weit wie ein Spiel nimmt. Also ein Thema bearbeitet, nicht in der Erwartung, danach ist alles gut und ich bin bis ans Ende aller Tage glücklich, sondern sagen, okay, das ist jetzt das Thema, okay, dann nehme ich es. Ich bearbeite das, ich stelle mich dem und dann gucken wir mal, was danach kommt. Weil es hört ja nie auf, es hört ja nie auf. Und ich wünschte mir für viele Menschen, dass mehr den Mut hätten, da hinzugucken und dem nicht auszuweichen. Ja.
Ja, weil schlussendlich ist es so, wie du sagst, ne? Es ist am Ende doch eher eine Befreiung. Auch wenn man einmal durch den Schmerz durchgehen muss.
Ja.
Na, man geht immer einmal durch den Schmerz. Aber der ist so heilsam am Ende, der wirklich befreit.
Das
Und
ist,
dann brauchst du natürlich auch jemanden, der dich hält.
Ja.
Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass das hast du jemanden gehabt, der dich auch dann gehalten hat?
Ja, zum einen hier eine sehr gute Freundin, die selbst auch Erfahrung hat mit Aufstellungen, mit anderen Themen. Sie selber begleitet Frauen vor allem, die schwierige Themen in der Vergangenheit hatten. Das heißt, sie hat einen guten Werkzeugkoffer und konnte dann auch in bestimmten Momenten mir nochmal eine Orientierung geben, wie ich damit umgehe. Und einfach auch einen Freundeskreis zu haben, die mit ihren Themen auch so reflektiert umgehen. Und dann kann man sich auf einer sehr guten Ebene dabei begegnen, zuzuhören, ohne das Gefühl zu haben, gleich kluge Ratschläge geben zu müssen. Weil manchmal ist es einfach nur schön, wenn jemand zuhört oder wenn die andere Person berichtet, wie sie was Ähnliches erlebt hat, sich eben da drin wiederzufinden, dass man nicht alleine ist mit dem. Das reicht ja oft schon. Und ja, so erlebe ich das heute. Bin da sehr dankbar für die Menschen. Meine engsten Freunde.
Ich danke dir von Herzen, René, für dieses wunderschöne Interview.
War mir eine Freude.
Wenn du jetzt den Hörern noch was sagen möchtest, was würdest du ihnen denn mit auf den Weg geben?
Das ist ein guter Punkt. Ich hatte das tatsächlich gestern noch als Bild. Keine Angst zu haben, sich den Themen zu stellen, weil was soll Schlimmes passieren? Ich meine, was ist wirklich gefährlich für uns? Wenn wir nichts zu essen haben, mal krank sind, wenn das Dach über dem Kopf einstürzt. Nichts von all dem wird passieren, wenn wir uns unseren Lebensthemen widmen. Und einfach zu sagen, was soll schon Schlimmes passieren, außer dass es mir danach besser geht. Und dann den Mut und die Kraft zu haben, zu sagen, okay, ich greife mal richtig rein, guck mal richtig hin, was will da raus? Und eine Analogie aus dem Yoga ist, glaube ich, ganz gut. Du musst in die Dehnung gehen, du musst diesen Dehnungsschmerz spüren, damit der Muskel danach loslassen kann. Und ich glaube, das ist auf einer mentalen Ebene genauso. Es muss einmal ans Tageslicht, damit es sich verabschieden kann. Ansonsten bleibt es tief im Körper immer weiter und arbeitet dort gegen das eigene Glück und gegen die eigenen Lebensziele.
René, danke für diesen schönen Schlusssatz. Wenn auch du, lieber Hörer, noch mehr solcher interessanter Gäste wie René hören möchtest, dann lass mir doch gerne ein Like da. René, vielen, vielen Dank
War mir eine
und
Freude, bei
alles
dir zu sein.
Gute für dich und ja, viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg, auch auf deiner persönlichen Entwicklungsreise. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Nicole.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.